Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Kirche für Siegen Podcast. Wir geben euch einen Einblick in die Leitung der Kirche für Siegen und stellen euch die Gemeindeleitung genauer vor. Mein Name ist Philipp und mit mir heute im Studio ist Samuel Hinz. Hallo Sam.
Hi Philipp, schön, dass ich hier sein kann.
Wie war dein Tag heute?
Unterschiedlich. Ich war heute Morgen zu Hause, durfte ein paar Sachen für die Arbeit im Homeoffice vorbereiten und hatte heute Nachmittag noch einen aktiveren Termin und war mit zwei Jugendlichen Mountainbiken.
Sehr schön. Du bist 35 Jahre jung.
Genau.
Verheiratet mit Anni und ihr habt eine Tochter. Sie ist jetzt wie alt?
Die Anouk, unsere Tochter, ist 3 Jahre.
3 Jahre. Seit 2022 bist du in der Gemeindeleitung der Kirche für Siegen.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen persönlichen Hintergrund. Wo und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Engelskirchen, im Oberbergischen, geboren worden. Da habe ich aber gar nicht so lange gelebt. Bin dann über verschiedene Stationen, weil mein Vater Pastor ist auch, immer wieder hin und her gezogen. Also habe in Düren gelebt, habe in Mülheim an der Ruhr, im Ruhrgebiet gelebt, habe am Niederrhein gelebt, bei Mönchengladbach, dann selbst irgendwann ausgezogen und studiert in Holland, in Nimwegen und in Marburg. Und bin dann 2017 hier nach Siegen gezogen, der Liebe wegen, meiner Frau, der Anni. Genau. Und das ist so ein bisschen mein Werdegang, sag ich mal, so rein von den örtlichen Strukturen. Soll ich direkt etwas sagen zu meinem beruflichen Werdegang oder zu...
Fühl dich frei.
Okay, genau. Ich habe Abitur gemacht, dann Soziale Arbeit studiert, wie gesagt, in Nimwegen, den Niederlanden. Ein sehr, sehr cooles Studium. Dann im Anschluss halt in Marburg mein Erlebnispädagogik-Master gemacht und arbeite genau in diesem Bereich jetzt auch hier in Siegen. Genau, familiär vielleicht. Ich bin der Älteste von 4 Kindern. Ich habe noch einen Bruder und 2 Schwestern, ganz tolle Leute. Und ansonsten, genau, wie gesagt, mein Vater ist Pastor, meine Mutter gelernte Erzieherin, inzwischen aber Autorin und Referentin, auch im christlichen Kontext. Genau, das ist so ein bisschen mein Background.
Sprichst du eigentlich Niederländisch, wenn du da studiert hast?
Nein, tatsächlich nicht. Ich durfte fürs Studium das so ein bisschen anfangen zu lernen, bis sich herausgestellt hat dann, dass das komplette Studium auf Deutsch ist. Und dann habe ich das Lernen auch relativ schnell eingestellt.
Das ist aber auch praktisch.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, du bist in einem, kann man durchaus sagen, christlichen Elternhaus groß geworden, genau. Wenn dein Papa schon Pastor ist. Und er war ja auch bis Anfang 2024 Pastor der Kirche für Siegen. Mhm. Wie kamst du denn selber zum Glauben?
Also ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, man wächst damit auf. Ne? Als Kind eines christlichen Elternhauses geht das nicht an einem vorbei. Und ich weiß, ich habe mal ganz kindlich mit 6 mit meiner Mutter so ein Übergabegebet, wie man es vielleicht nennt, gesprochen, dass ich sagte, boah, ich möchte Jesus nachfolgen. Mit 14 habe ich mich taufen lassen und rückblickend würde ich immer sagen, das ist zu dem Moment super gewesen und im Nachhinein denkt man, boah, eigentlich hat man noch viel, viel Schritte, die man danach noch tut und man ist ja nie fertig im Glauben. Für mich gab es jetzt nicht dieses eine Highlight-Moment, wo ich sagen würde, da war der Knackpunkt, da bin ich zum Glauben gekommen, sondern das war ein, ja, durchs Leben hinweg lernen, Glauben kennenlernen dürfen und dann irgendwann natürlich so im Alter von, ich würde sagen, 16 bis 22, 24 so grob, wo man sich dann von dem kindlichen Glauben so ein bisschen löst, auch von dem, was die Eltern so einem beigebracht haben und seinen eigenen Glauben so ein Stück weit entwickelt. Genau, es war ein Prozess, kein Moment.
Wie bist du eigentlich bei der Kirche für Siegen gelandet? Du hast schon gesagt, du bist der Liebe wegen nach Siegen gekommen.
Und genau. Dann? Und genau das war auch dann der Liebe wegen. Auch bin ich in die damalige EFG Siegen-Geisweit, also die Vorgängergemeinde der Kirche für Siegen, gekommen. Genau, weil meine Frau Anni damals hier in die Gemeinde gegangen ist. Und so habe ich mich dann ganz nett und lieb, brav angeschlossen. Genau.
Wie war denn von dort aus der Weg für dich in Richtung Leitung? Hattest du da einen Impuls von vornherein zu sagen, ich kann mir das mal vorstellen, irgendwann in der Leitung zu sein? Oder wer hat sich das begeben?
Jetzt hier in der Leitung für die Kirche für Siegen zu sein, das hat sich ergeben durch die Anfrage der damaligen Leitung, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe sicherlich schon ganz lange vorher mit dem Gedanken gespielt, grundsätzlich in so einem Bereich tätig zu sein. Habe auch ein paar Jahre davor auch schon Jugend geleitet in einer anderen Gemeinde, dann in der EFG Siegen-Geisweit den Lobpreis geleitet, sodass mir Leitungsaufgaben schon auch vertraut waren. Ich auch gemerkt habe, boah, da schlägt auch mein Herz für, gerade Mitarbeiter auch anzuleiten, zu führen, zu motivieren, ein Team einfach auch zu coachen. Das mache ich unfassbar gerne. Und deswegen war dann auch die Anfrage, ob ich denn nicht leiten mag, die gesamte Gemeinde mitleiten mag, auch gar nicht so fern für mich, sondern traf dann eigentlich auch einen Impuls, den ich eh schon so hatte, eine Leitungsfunktion auszuführen.
Das war ja ein Berufungsprozess, also erst genau. Der Vorschlag der Leitung, dann hast du dich dann quasi für dich selber auf den Weg gemacht. Gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, da ist jetzt ein Zuspruch oder jemand anders hat dir das zugesprochen?
Ja, für mich war ganz entscheidend sicherlich der Prozess auch mit meiner Frau. Also es war für uns immer so ein gemeinsamer Prozess, wo wir gesagt haben, wenn entscheiden wir das zusammen als Familie oder als Ehepaar, dass auch ich diese Aufgabe übernehmen kann. Weil es, glaube ich, super wichtig ist, dass meine Frau mich da auch freisetzt, auch zeitlich freisetzt. Das finde ich ist so ein unfassbar hoher Wert, so dass wir sagen, hey, als Familie oder Familie steht eigentlich da drüber so und Reich Gottes fängt bei uns zu Hause an. Und wenn wir das zu Hause leben, dann können wir uns gegenseitig freisetzen, auch für die Aufgaben in Kirche und so. Deswegen war das ganz entscheidend, dass meine Frau sich dahinter stellt. Auch da gab es nicht diesen einen Aha-Moment, sondern die Anfrage kam. Ich habe das direkt zu Hause mit Anni besprochen. Wir haben das ein paar Tage bewegt, darüber gebetet, haben dann auch Absprachen getroffen. So, also welcher Zeitumfang darf denn dafür auch freigesetzt werden? Wo würde Anni auch legitimerweise einen Riegel vorschieben dürfen, sodass wir da auch von vornherein eine gesunde Struktur haben für unsere Familie, mich auch im Grunde freizusetzen für die Aufgabe hier in der KFS.
Kluge Entscheidung.
Ich hoffe, ja.
Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ein typischer Tag beginnt irgendwann zwischen 6 und 7 bei mir. Meine Tochter steht dann auf. Entweder weckt sie mich dann oder ich bin schon ein paar Minuten wach und habe ein bisschen Vorsprung. Aber da beginnt ungefähr der Tag. Dann bringt entweder meine Frau oder ich unsere Tochter in die Kita, nachdem wir gefrühstückt haben. Dann arbeite ich einen Tag über, wobei das sehr variabel ist, weil meine Termine mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, mal so stattfinden und ich mich auch ein bisschen anpassen muss an, was wünschen die sich gerade, was sind gerade Bedürfnisse, woran arbeiten wir gerade. Habe also keinen 9-to-5-Job, sondern das variiert immer so ein bisschen. In der Regel hoffentlich klappt es, dass ich irgendwann am frühen oder späten Nachmittag wieder nach Hause komme oder dann zu Hause bin, wobei ich auch mal wieder auch mal von zu Hause arbeiten darf. Genau, und dann verbringe ich gerne Zeit mit meiner Family. Wir treffen gern Freunde, wir spielen gerne, leben Gemeinschaft. Genau, so sieht unser Tag aus. Grob.
Was ist denn das für ein Job, der so flexibel ist und der dir so viele Möglichkeiten da gibt? Erzähl doch mal.
Ja, also genau, ich arbeite als Erlebnispädagoge mit Kindern und Jugendlichen bei uns in Einrichtungen. Die Einrichtung ist die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort. Die haben ihren Hauptsitz hier in Freudenberg, Nachbarort. Genau, und da treffe ich mich mit Kindern und Jugendlichen, die ich betreue und unterstütze die durch erlebnispädagogische Arbeit in ihrer Persönlichkeitsfindung. Mein Traum ist mal so, dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich durch die Herausforderungen, die ich mit ihnen so durchlebe, beim Wandern, Mountainbiken, Klettern, Kanufahren, was auch immer wir so machen, dass sie das irgendwie mitnehmen können in den Alltag, zu wissen, boah, okay, ich kann Herausforderungen schaffen. Und ich gehe irgendwann mal ins Leben rein und die Herausforderungen, die mir da begegnen, sind nicht unmöglich oder stelle mich nicht da vor riesige Probleme, sondern ich gehe erst mit dem Mindset rein, okay, ich habe gelernt, ich kann was schaffen, ich bin wer, ich habe was in mir, das mir die Stärke gibt, auch Dinge zu vollbringen. Genau, und das darf ich machen. Und das hängt halt davon ab, wenn der Jugendliche mittwochs bis 18 Uhr Schule hat, dann wird es sehr spät, aber sonst gucke ich halt, wann haben die Jugendlichen denn Zeit, wann bietet sich an, was mit denen zu machen. Wenn ich jetzt montags morgens sagen würde, ich will jetzt klettern gehen, dann würde keiner Zeit haben, weil die hoffentlich alle in der Schule sind.
Apropos Herausforderung, wie meisterst du das denn persönlich? Du hast jetzt berufliche Verpflichtungen, mögen sie noch so flexibel sein, sie sind halt da. Du hast deine Familie, du hast dein Engagement in der Kirche für Siegen. Wie kriegst du das unter den Hut?
Ja, gute Frage. Das klappt natürlich mal besser, mal schlechter. Ich glaube, mir gelingt es grundsätzlich gut, meinen Kalender gut zu führen und dadurch eigentlich einen recht strukturierten Tag zu haben, auch wenn der immer anders aussieht, aber zumindest zu wissen, da sind Zeitfenster, wo ich wie was reinpacken kann und mir das auch gut dann freizuhalten. Ich glaube, es gelingt mir ganz gut, eine gewisse Disziplin da reinzulegen, sodass ich dann auch sage, so jetzt dieses Zeitfenster habe ich und das fülle ich auch entsprechend mit Familie, mit Kirche oder mit Arbeit. Genau. Und so versuche ich das immer wieder neu zu gucken, was ist morgen, wie kann ich da wie was machen und bin vielleicht auch, ist vielleicht auch ein Fallgrube von mir, nicht der ultraspontanste Typ, aber dadurch bin ich im Grunde auch relativ gut durchplant, wann ich wie was mache und entsprechend dann auch was schaffe. Genau.
Bist du dann ein Typ für Routinen? Also Gebetsroutine vielleicht, irgendwie irgendwas, was dir da hilft?
Ja, ich bin da schon ein Typ für. Mir hilft das schon auch, genau, gewisse Abläufe regelmäßig zu haben. Ich schätze das auch sehr, zu wissen, keine Ahnung, jeden Montagmorgen ist Gebetszeit für mich oder so. Mit Kind ist Routine auch immer natürlich einer gewissen Flexibilität ausgesetzt, dass man nicht einfach für sich planen kann, jeden Montag, keine Ahnung, 6 bis 8 Uhr morgens mache ich, keine Ahnung, was für mich, weil wenn die Anouk dann aufsteht um 6.15 Uhr, die will mit Papa spielen oder so, ne? Oder will da mit mir frühstücken, dann passe ich mich dem auch gerne an, ja.
War das für dich schon eine frühe Entscheidung? Du willst Sozialpädagoge werden oder wie hat sich das entwickelt?
Ich wollte ursprünglich mal Lehrer werden, also Lehramt studieren, war dann bei meinem Onkel an der Schule in Fellbad, einer Schule, die auch im sozialen Brennpunkt liegt. Und nach den 3 Tagen Praktikum war klar, ich werde kein Lehrer und habe parallel da ein FSJ gemacht, auch in der Wohngruppe für Kinder und Jugendliche, die nicht mehr zu Hause leben können. Und habe dann gemerkt, eigentlich macht mir das halt super viel Spaß, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sie im Leben zu begleiten, Alltag zu leben. Und dann ist da so der Wunsch erwachsen, soziale Arbeit zu studieren.
Warum kein Lehrer?
Ich habe so gedacht, boah krass, ich habe dann jeden Tag irgendwie das Gleiche, was ich tun muss. Also klar, würde jetzt ein Lehrer wahrscheinlich sagen, ist auch immer abwechslungsreich, ist sicherlich auch so. Aber irgendwie habe ich gesagt, boah, ich werde da mein Leben lang, das war Grundschullehramt in dem Fall, 1. bis 4. Klassen irgendwie so den Lebensweg begleiten oder sie was anlernen. Und da habe ich so gedacht, boah, das würde ich gerne irgendwie variabler halten in meinem Leben.
Gibt es was in deinem Lebenslauf, beruflicher Lebenslauf vielleicht, worauf du besonders stolz bist oder mit dem du sehr zufrieden bist, wo du sagst, ja, das war richtig gut?
Also grundsätzlich, glaube ich, war es richtig gut, auch für mich persönlich, den Masterstudiengang Erlebnispädagogik auch anzugehen und auch durchzuführen und dazu fertig zu werden damit, weil das ultra viel von meiner Leidenschaft ist da drin. Also einfach draußen zu sein, Herausforderungen anzugehen, sich zu challengen, das kann ich da unfassbar gut ausleben. Das merke ich auch in der Arbeit dann, dass ich halt etwas tue, wo mein Herz halt unfassbar für brennt. So, und das war sicher eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich war vor meinem Masterstudium, zwischen dem Bachelor und dem Masterstudium, auch ein Jahr im Ausland, in Kambodscha, Südostasien. Das würde ich sagen, war auch eine sehr, sehr gute und weise Entscheidung, weil es mich mehr rausgeholt hat, aus so meiner europäischen oder deutschen Bubble so zu denken, auch das Leben ist halt alles so, sondern mal zu sehen, boah, das Leben kann auch ganz anders sein. Und das hat mich viel, viel gelehrt, so einfach über halt auch, was bedeutet es, im Ausland zu leben, ne? Und was heißt das, die Sprache nicht sprechen zu können? Was heißt es, mit ganz wenig klarkommen zu müssen? Und das war schon sehr lehrreich und ich würde sagen, stolz wäre vielleicht das falsche Wort, weil das jetzt nicht so was habe ich jetzt erreicht, sondern das war eher was, wo ich sage, das war einfach eine kluge Entscheidung. Ja.
Ich finde es ganz faszinierend, dass du so praktisch von deinem Master sprichst, weil ich als Betriebswirt, ich kenne den Master als super trocken und super spezifischen Studiengang, aber schön, wenn der Master da so pragmatisch letztlich ist.
Ja, genau, das ist auch, ist ein Balanceakt, auch das hinzubekommen, dass es ein anerkannter Masterstudiengang ist, der eine gewisse Theorie braucht, auch als Grundlage, die wir auch hatten, die aber aufgrund des Berufsfeldes natürlich auch sehr durchdrungen ist von viel Praxis, die wir auch haben durften, genau.
Wenn du den Blick etwas weitest auf unsere Kirche und auf unsere Stadt, du hast dich von Anfang an, so habe ich dich immer wahrgenommen, sehr visionär eingesetzt für die Kirche für Siegen. Also du hast es maßgebend auch mitgeprägt, dass wir diesen Umsturz, diese Veränderung hatten von wir sind eine klassische Baptistengemeinde zu einer Kirche für Siegen. Was würdest du sagen, ist für dich in der Kurzfassung die Vision oder Mission der Kirche für Siegen? Was soll sie in unserer Gesellschaft oder in Siegen bewirken?
Also ganz kurz zusammengefasst, das ist auch das, was wir uns auf die Fahnen ja schreiben, dass wir eine lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sind. Also lebendig heißt, wir wandeln uns ständig, wir gucken immer, wie wachsen wir weiter, was können wir tun, also es ist einfach im Leben stehend. Leidenschaftlich, also einfach das Herz zu haben, boah, wir wollen echt uns einsetzen, investieren, wir glauben daran, dass Jesus alles für uns getan hat, also haben wir auch ja einfach auch eine Motivation, bringen wir mit, auch etwas zurückzugeben. Und echt zu sein, finde ich super wichtig, einfach zu sagen, hey, wir sind alle im selben Boot, wir alle brauchen Jesus, wir alle haben Verfehlungen, Sünde in unserem Leben und ohne die, die wollen wir nicht zu hoch hängen, aber gleichzeitig begegnen wir uns damit und wir sind keine perfekten Leute, die dann sonntags ganz toll aussehen, die im Sonntag im Gottesdienst erscheinen und alle denken, boah, das sind aber alles Heilige, sondern wir haben alle das gleiche Bedürfnis, nämlich, dass Jesus uns erlösen muss und davon leben wir gemeinsam. Das finde ich super wichtig und gleichzeitig finde ich für uns als Kirche, der Auftrag ist immer, dass wir Menschen erreichen, die Jesus nicht kennen. Also dass unser Herz dafür brennt, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das finde ich super wichtig und danach sollten wir uns und das, was wir tun, ausrichten.
Wie würdest du für jemanden, der das jetzt hört und der die Kirche für sich nicht kennt, beschreiben, wie die Kultur der Kirche ist?
Ich würde beschreiben, dass es eine Kultur ist, wo wir Leute, die von außen kommen, super gern willkommen heißen. Dass es für Leute, die von außen kommen, ist auch eine niedrige Schwelle ist, dazu zu kommen. Das heißt, du musst nicht irgendwelche Abläufe schon kennen, du musst nicht wissen, was du irgendwie anziehen müsstest, sondern du kannst einfach kommen, wie du bist und einfach mit da sein und kannst danach wieder nach Hause gehen. Das war für dich völlig in Ordnung. Und nicht so ein, okay, das musst du vorher alles wissen, damit du hier überhaupt zurechtfindest, sondern einfach der Zugang ist sehr niederschwellig. Und dann würde ich jemandem sagen, er darf einfach mal dazukommen und erleben, was passiert. So, und das auf sich wirken lassen.
Wie würdest du die Arbeitsweise der Kirche beschreiben, also vielleicht auch mit dem Blick auf die Gemeindeleitung?
Wir haben ja jetzt aktuell 4 Personen in der Leitung plus Gerrit als Pastor dabei, der ja auch mit in der Leitung quasi aktiv ist und auch Leiter ist. Das ist im Grunde so der, ich würde sagen, die Kernleitung, die so das Gesamte im Blick hat. Dann haben wir darüber hinaus halt Bereichsleitungen, die halt in den jeweiligen Bereichen, die wir haben, sei es jetzt Technik, also Production oder Kinderkirche, sei es Lobpreis, die diesen Bereich im Grunde leiten und das auch aus unserer Sicht sehr eigenverantwortlich tun sollen, weil wir glauben, die sind einfach berufen für diesen Bereich, das auch umzusetzen. Und müssen nicht im Grunde das ausführen, was wir als Leitung uns wünschen, sondern dürfen auch von ihrem Herzen her leiten. So. Und dann verteilt sich das in die verschiedenen Bereiche. Jeder Bereich hat natürlich seine Mitarbeitenden, vielleicht auch noch Unterleiter für verschiedene Aufgaben. Und so wollen wir Kirche leben von der Struktur her. Und natürlich trotzdem ist jeder eingeladen, und da freuen wir uns auch total drüber, seine Gedanken zu teilen, seine Ideen einzubringen. Und nur weil jemand jetzt vielleicht nur Mitarbeiter ist in einem Bereich, heißt das nicht, dass er nicht auch seine Talente und seine Ideen irgendwo einwerfen darf und damit auch Dinge vorantreiben kann.
Du hast gerade eben schon gesagt, wir haben als Kirche diese Außenausrichtung. Wir wollen uns nicht um uns selber drehen, sondern wir wollen Veränderung in der Stadt bewirken. Würdest du sagen, wir sind im Bereich junge Erwachsene schon ansprechend genug? Und wenn ja, wo? Und wenn nein, wo nicht?
Ja, wir sind ansprechend, genug nicht, weil wir können, glaube ich, da immer noch wachsen und besser werden. Und wir werden auch, egal wie gut wir werden, es geht immer noch besser. Ne? So, das glaube ich schon. Ist aber eine Frage auch immer von der Manpower, die man hat, um Dinge zu investieren. Also gerade zum Beispiel im Bereich von Social Media können wir, glaube ich, noch besser aufgestellt werden, wenn wir da einfach Leute hätten, die da sagen, boah, da brennt mein Herz für. Ich glaube, wo ich uns als sehr gut erlebe, ist in der Außendarstellung, was so Design angeht, was auch erstmal grundsätzlich vielleicht auch Darstellung unserer Website angeht, Bereich von Lobpreis, das Ganze auch rüberzubringen, weil das ja auch jetzt, wenn wir jetzt in dieser Generation, sag ich mal, 20 bis 40 sprechen, auch ein der zentralen Zugänge ist zum Glauben, Lobpreis. Und da, glaube ich, haben wir einen guten Weg gefunden, zeitgemäßen guten Lobpreis zu machen. Was wir auch daran sehen, glaube ich, dass sich da viele auch junge Leute auch gerade einbringen, investieren und auch, glaube ich, auch da wir als Kirche, was ich total liebe, auch einfach auch anbetende Kirche sein dürfen.
Wie oder welchen Fokus hat bei dir das Thema Gemeinschaft?
Einen super großen Fokus. Also ich liebe Selbstgemeinschaft. Ich bin ein sehr, sehr starker Gemeinschaftstyp. Ist vielleicht auch wieder eine Fallgrube. Ich kann alleine sein, aber ich würde mir immer aussuchen, mit Leuten zusammen zu sein, wenn ich es dürfte. Kann das auch über längere Zeiträume mit vielen Leuten, das kann ich super gut aushalten. Und ich glaube, Gemeinschaft hat halt unfassbar viel Potenzial, auch gerade da, wo wir zusammenkommen, als fehlerhafte Menschen auch zu heilen. Also wir dürfen, glaube ich, in Gemeinschaft auch einfach viel Heilung erwarten, weil wir im Miteinander einfach auch aneinander wachsen. Und Gemeinschaft ist auch der Bereich, wo wir auch im Glauben super viel voneinander lernen dürfen. Und wo wir natürlich auch gemeinsam viele Dinge stemmen können, die ein Einzelner oder eine Einzelne nicht schaffen würde. So, und deswegen ist, glaube ich, Gemeinschaft ein super hoher Wert. Und auch, wenn wir jetzt darüber sprechen, Nicht-Christen zu erreichen, ein super guter Einstieg, einfach dazu zu kommen. Weil Gemeinschaft erstmal was ist, glaube ich, was einfach Schönes.
Was wäre da dein Erfolgsrezept, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit einem Fingerschnipp das auszubauen, mehr Gemeinschaft zu, in Anführungszeichen, erzeugen in der Gemeinde?
Also dann wäre ein Erfolgsrezept, dass es eigentlich jeden Tag die Möglichkeit gäbe, an irgendwas teilzunehmen, wo Kirche stattfindet und damit meine ich jetzt nicht den klassischen Gottesdienst, sondern einfach nur Gemeinschaft stattfindet, in welcher Form auch immer. Kann im Bereich von Sport sein, kann aber auch im Bereich von Kleingruppen sein, die sich treffen, um sich auszutauschen. Kann in Kochkursen sein, kann also in allem Möglichen, einfach wo einfach Gemeinschaft stattfindet. Was wir alles ja als Kirche schon ein Stück weit haben, aber wo ich sagen würde, da ist auch noch viel Potenzial da, was brach liegt, was wir auch vielleicht auch gerade auf der Grund der Leute, die wir auch schon einsetzen, nicht unbedingt leisten sollten, weil einfach die Leute auch dann ausbrennen, wenn sie überall mitmischen. Aber was ich glauben würde, was halt auch einen Riesenimpact hätte, so, weil das auch, glaube ich, eine super gute Zugangsmöglichkeit ist für Leute, die es nicht kennen, einfach dazuzukommen. Und wenn ich jemanden schon kenne, dann kann auch die Kirche noch so groß, so fremd sein. Wenn ich da meine zwei, drei Leute habe, die ich schon kenne, dann ist der Zugang auch direkt schon viel, viel einfacher, irgendwo in was Größeres reinzukommen.
Mhm. Wie man so sagt, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Mhm. Wie gehst du persönlich mit Kritik oder Widerstand um, vielleicht bezogen auf Kirche, von innerhalb von, oder von außerhalb?
Ich finde es erstmal super wichtig, dass es Kritik gibt. Also ich glaube, wenn es keine Kritik gäbe, dann ist irgendwas im System falsch. Dann trauen sich die Leute entweder nicht. Oder aber es gibt Strukturen, die das nicht zulassen, dass Kritik geäußert wird. Das fände ich super ungesund. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh über Kritik grundsätzlich. Wenn Kritik geäußert wird, dann finde ich es super wertvoll, auch dann zu analysieren, woher kommt die, also welche Person oder welche Gruppe vielleicht äußert die Kritik, woher kommt das, um dann einzusortieren, ist das jetzt was, wo wir dringend hingucken müssen, um was zu verändern, ist das was, wo wir hingucken müssen, um einfach nur das wahrzunehmen, oder ist es auch etwas, was vielleicht nur ein Einzelner wahrnimmt, was auch gewertschätzt werden soll, was aber in dem Fall dann nicht dazu führt, dass wir irgendwas verändern, weil wir sagen, okay, das, der große Weg, den wir gehen, da ist es toll, wenn super viele mitgehen können, aber es wird immer auch ein Kompromiss sein. Also Kirche zu leben, Kirche zu bauen, ist immer ein Kompromiss, dass Leute auch Dinge vielleicht umsetzen oder mitleben müssen, wo sie selbst sagen würden, das geht mir ja auch genauso. Okay, stehe ich nicht mit 100% hinter, aber ich glaube daran, dass wir da als Gemeinschaft auf einem guten Weg sind. Genau, deswegen finde ich Kritik wichtig, gut, wertvoll und wir sollten sie auf jeden Fall haben und ich bin froh darüber, wenn wir sie äußern dürfen bei uns, ja.
Zieh dich das trotzdem schon mal runter?
Das kann mich definitiv runterziehen, klar. Also gerade wenn es persönlich wird und wenn ich dann das Gefühl habe, boah, ich habe was falsch gemacht auch, dann ziehe ich das runter, weil ich gerne schon auch es richtig mache. Und dann, na klar, weiß, boah, okay, ich habe einfach versagt, was falsch gemacht und dann auch finde ich es wichtig, auch einzugestehen, auch eine Entschuldigung oder auch eine um Verzeihung zu bitten, dass ich einzustehen, dass das nicht gut gelaufen ist und nicht als Leitung zu sagen, wir stehen da drüber und uns kann keiner was. Sondern auch als Leitung machen wir Fehler und die dürfen wir auch machen, die darf jeder bei uns hier machen in der Kirche. Aber das finde ich dann wichtig, dass man dann auch wieder zusammenkommt und sagt, okay, es tut mir leid, lass uns nächstes Mal besser machen.
Wie motivierst du dich, wenn du an so einem Punkt bist, zu sagen, ach, ist gerade doof gelaufen, bist irgendwie schlecht drauf. Gibt es da irgendwas, was dir hilft?
Austausch mit meiner Frau und Gebet wären so die zwei Sachen, die mir einfallen direkt. Also einfach meiner Frau das zu teilen, was mich gerade frustriert oder auch vielleicht da, wo ich mich irgendwie nicht gesehen fühle oder wo ich denke, das war irgendwie falsch, das hilft mir und Gebet ist einfach der Ort, wo ich glaube, da kann ich wieder am besten auftanken, weil Jesus das wiederherstellt, vielleicht auch Dinge manchmal schon vorherstellt, bevor sie überhaupt schon wieder zwischenmenschlich offensichtlich hergestellt worden ist, kann Jesus einfach da schon Dinge vorbereiten, wo wir dann einfach in Heilung kommen dürfen.
Wie weit beeinflusst dein Glaube deinen Alltag? Wo merkt man das?
Ich hoffe, man merkt es überall. Das wäre so mein Wunsch. Also mein Herzensanliegen ist eigentlich so, dass der Heilige Geist in meinem Alltag immer dabei ist. Ne? Also dass es keinen Lebensbereich gibt oder dass mein Leben nicht getrennt ist in einen geistlichen Bereich und einen nicht geistlichen Bereich, sondern dass mein Leben ein geistlicher Bereich ist. Komplett. Und natürlich ist das mal präsenter im Alltag, mal weniger präsent. Aber ich bin schon sehr, und das ist gerade so ein bisschen auch meine Challenge, darum bemüht, das noch bewusster wahrzunehmen, dass der Heilige Geist ja immer da ist und dass er eigentlich auch in jeder Situation meine Leitung, meine Führung sein soll und im Grunde ihn auch bei vielen Entscheidungen einfach mit reinzunehmen und dadurch einfach zu sagen zu können, okay, mein Leben ist eigentlich durchdrungen davon, dass Jesus, der Heilige Geist, immer da ist.
Welche geistlichen Vorbilder oder Mentoren haben dich dabei geprägt auf diesem Weg?
Auf diesem Weg jetzt speziell würde ich sagen, sind das einfach Bücher, die ich gelesen habe, wo ich sage, das war einfach inspirierend. So diesen Lebensweg finde ich interessant. Für mein geistiges Leben an sich hatte ich mal einen Bekannten. Das fand ich eigentlich sehr, sehr, für mich sehr, sehr spannend und auch cool. Der hat gesagt, Fresse halten, leben. So ein bisschen lass uns nicht das Evangelium hier rum erzählen, also ja auch, aber in erster Linie leben wir das Evangelium. Und das fand ich eigentlich super gut zu sagen, boah, okay, das hat alles keinen Wert, wenn wir das erzählen, aber nicht leben, also so ein bisschen scheinheilig sind und ja, nicht echt sind, sondern wenn wir das leben in allererster Linie, dann können wir davon erzählen und Leute werden merken, das ist authentisch, das ist das, was die Person erzählt. Und nicht nur etwas, du sollst jetzt keine Nächstenliebe leben und sehe aber gleichzeitig, wie du super schlecht mit deiner Frau umgehst, dann würde ich sagen, okay, das passt nicht zusammen. Ne? Also du erzählst mir was von Nächstenliebe, aber lebst überhaupt nicht das selbst aus. Und dann kann ich dir nicht glauben. Und deswegen finde ich dieses Fresse halten Leben einfach ja, ein ziemlich cooles Motto, wo ich sage, das finde ich gut. Danach will ich mich auch ein Stück weit ausrichten.
Ein prägnantes spirituelles Prinzip.
Auf jeden Fall,
ja. Wenn man das so runterbrechen kann.
Ja.
Welche Pläne und Ziele hast du denn hinsichtlich der Gemeindeleitung für die nächsten Jahre?
Also ich sehne mich nach Wachstum, ich sehne mich nach Erweckung. Und das ist auch was, wo ich mir wünsche, dass wir als Kirche uns da auch im Gebet noch mehr nach ausstrecken. Sonst ein Wunsch für mich, ich weiß gar nicht, ob man das als Ziel definieren kann, dass wir noch mehr das Übernatürliche erleben und dass das Übernatürliche unserem Gemeindeleben, in dem Leben der Kirche für Siegen einfach alltäglich wird. Also dass wir erleben, dass wir Wunder sehen dürfen, wo Leute heil werden, wo Leute gesund werden. Einfach, weil wir daran glauben, dass das passieren kann und weil wir den Mut haben, auch füreinander zu beten. Ich glaube, vieles hat nicht damit zu tun, dass Jesus nicht wirkt, sondern dass wir gar nicht manchmal den Blick darauf haben, dass wir das jetzt den Raum öffnen könnten für Jesus und ihm die Chance lassen können, jetzt auch zu heilen oder auch Dinge auch wieder herzustellen. Und danach sehne ich mich. Ansonsten finde ich, bleibt es einfach wichtig für uns als Kirche für Siegen nie stehen zu bleiben. Also weiter einfach immer zu gucken, wo entwickeln wir uns wie. Ich habe mal einen Spruch gehört, da sagte jemand, wenn du diese 7 Worte hörst, dann ist die Organisation, die Kirche, wo auch immer du unterwegs bist, eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und das waren, die 7 Worte sind, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn das irgendwann mal dieser Satz in der Kirche für Siegen fällt, dann müssten bei uns alle Alarmglocken angehen, zu sagen, okay, wir müssen immer unser Warum kennen, wir müssen immer wissen, was unser Herzschlag, unsere Vision. Und wenn wir die Dinge nur noch machen, weil wir sie schon immer so gemacht haben, dann glaube ich auch, dass Kirche nicht lange bestehen kann.
Mal angenommen, du würdest einen Monat Zeit bekommen bei voller Bezahlung, dich persönlich mit deinen Hard- oder Soft-Skills weiterzuentwickeln. Wo würdest du die Zeit rein investieren?
In welche Entwicklung jetzt? Mhm. Ich glaube, ich würde sie investieren in Mitarbeiterführung, weil ich es eigentlich super spannend finde, wie gelingt es uns, das Beste aus den Leuten herauszuholen, ihre Potenziale einmal schon zu sehen, bevor sie vielleicht auch offenkundig sind. Das finde ich super spannend. Also auch ja, Talente in Leute reinzusprechen, die sie vielleicht selbst noch gar nicht entdeckt haben, die aber da sind, vielleicht auch verborgen sind. Also das so zu lernen und dann einfach auch genau Leute dazu anzuleiten, das Beste aus sich rauszuholen, ohne dabei auszubrennen. Also nicht den Druck zu verspüren, ich muss jetzt, sondern einfach, ich lebe in meiner Berufung und kann dadurch einfach das Beste geben, was ich zu geben habe. Nicht mit Druck, sondern mit Freiheit, mit Freude. Genau, und wenn ich einen Monat Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, boah, das wäre was ich lernen wollen würde. Wie gelingt uns das Beste rauszuholen aus den Leuten, aus mir selbst natürlich auch, aber auch einfach aus den Leuten in der Kirche, um ja Kirche, glaube ich, noch mehr ein Stück zum Ort werden zu lassen, wo Reich Gottes auf die Erde kommt.
Technologisch und digital gesehen, was zu sagen ist da für Kirche in Zukunft wichtig?
Auf jeden Fall KI. Also wir werden uns natürlich dafür verschließen können, wir sollten es aber nicht tun. Also ich glaube, da liegt unfassbar viel Potenzial drin, künstliche Intelligenz zu nutzen für uns als Kirche auf eine gute, gesunde Art und Weise, aber es kann uns, glaube ich, unfassbar viel unterstützen. Ansonsten bleiben natürlich alle Tools, die wir auch jetzt schon nutzen, wichtig, einfach um Absprachen zu treffen, Kommunikation zu pflegen, Infos weiterzugeben, über Social Media, wir bedienen ja aktuell ein paar Kanäle, auch WhatsApp oder E-Mail-Verteiler und so. Das wird wichtig bleiben, wobei wir da sicherlich auch gucken müssen, wie entwickelt sich das auch. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben jetzt einmal Instagram und wir werden das Leben lang nutzen. Ich glaube, wir werden zwangsweise uns auch, wenn ich super gut, auch in TikTok begeben müssen oder vielleicht auch in ein neues soziales Medium. Wer weiß, was in 5 Jahren das Ding ist, wo wir aber dann mit an Bord sein sollten, damit nicht dann die jungen Leute nichts mehr von der Kirche für Siegen mitbekommen, weil das halt nun mal die Tools sind, worüber sich die jungen Leute informieren, worüber sie sich auch vorher vielleicht einen Ort angucken, wo sie gern hinwollen würden. Und wenn dann nicht zu finden ist über diesen Ort, dann ist es schlecht. Oder Google Maps. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich gucke immer, bevor ich irgendwo hingehe, erstmal, wo ist dieser Ort und dann, wie der bewertet ist. Und wenn das Restaurant nicht gut bewertet ist, dann werde ich da wahrscheinlich nicht auftauchen. So. Und das ist natürlich auch manchmal schlecht für manche Restaurants oder so. Aber wir werden uns davon nicht verschließen können, dass so halt ganz viel Gesellschaft aktuell funktioniert. Und deswegen brauchen wir das und müssen uns da auch gut aufstellen.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal ganz weit in die Zukunft springen, 10, 20 Jahre weiter ins Jahr 2044.
Wow.
Du bist 55 Jahre alt.
Mensch, ja.
Was glaubst du, wie sieht Kirche dann aus?
Also einmal hoffe ich, dass ich dann nicht mehr in der Leitung bin. Nicht, weil ich nicht das Potenzial hätte. Ich hoffe, ich habe es. Aber ich träume davon, dass wir Leitung frühzeitig übergeben an Leute, die in der nächsten Generation sind und die auch das Potenzial haben zu Leitung. Weil ich glaube, es immer eine Gefahr ist, wenn wir zu lange auch leiten, selbst wenn ich vielleicht das Denken habe, ich bleibe ja jung oder so, bin ich trotzdem kein 20-Jähriger. Ich bin kein 30-Jähriger mehr mit 55, sondern ich bin einfach weit von weg. Und deswegen wäre so mein Traum, dass wir rechtzeitig es schaffen, auch Leitungsfunktionen, Leitungspositionen zu übergeben an Leute, die die nächste Generation sind und damit viel besser, als ich es dann kann, auch Kirche in Zukunft führen können. Das muss nicht heißen, dass ich dann rausgehe zur Kirche oder dass ich dann nicht mehr hier erwünscht bin, aber ich glaube einfach in der entscheidenden Position ist es schon sehr wertvoll. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, dass Kirche wird in Zukunft noch, also muss hybrid sein. Das heißt, wir müssen sowohl online als auch präsent anwesend sein. Das braucht Kirche in 20 Jahren sicherlich. KI ist ein super spannendes Feld, hatte ich gerade schon gesagt, dass wir es auf jeden Fall nutzen müssen. Was da auf uns zukommt, keine Ahnung, auch was so Metaverse angeht. Ich fände es geil, wenn die Kirche für Siegen irgendwo Metaverse vertreten ist und dann auch zu finden ist und man Leute, man auch in diesem Feld Kirche für Siegen besuchen kann. Genau. Aber das ist für mich auch so ein bisschen eine Blackbox, was da wirklich auf uns zukommt. Ich bin gespannt.
Ich definitiv auch. Wenn du jetzt noch eine Minute hast und du darfst noch einen Satz raushauen in Richtung der Kirche, was würdest du denen gerne mal mitteilen wollen?
Boah, ich würde sagen, ich liebe es, wie wir zusammen Kirche bauen. Ich liebe es, wie wir dranbleiben am Herzschlag Gottes, dass wir uns gemeinsam danach ausstrecken, dass Kirche wachsen darf, dass wir gemeinsam uns danach ausrichten, dass Leute Jesus Christus kennenlernen und dass wir diese Willkommenskultur auch gemeinsam pflegen, uns nicht um uns selbst zu drehen, sondern zu gucken, was braucht denn der oder diejenige, die Jesus nicht kennt, als nächstes und das irgendwie möglich zu machen, das zu schaffen. Gleichzeitig finde ich es Hammer, dass wir darum bemüht sind, zeitgemäße Kirche zu sein. Ich glaube, das braucht's. Und dann, liebe ich die Gemeinschaft unserer Kirche. Also ich finde es einfach richtig schön, hier zu sein. Ich finde es Hammer, mit wem ich hier zusammenarbeiten darf. Es ist ein Riesenprivileg, wie viel Potenzial hier unterwegs ist, in allen Bereichen. Und das finde ich einfach ein Riesengeschenk, so leiten zu dürfen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.